Tag, bisschen Hockey, Bernd Schwickerath hier. Erstmal hoffe ich natürlich, dass ihr alle schöne Feiertage hattet, dass ihr reich beschenkt wurdet und einfach eine gute Zeit hattet. Und ihr seht schon, wenn ich euch so begrüße, ist sie heute etwas anders als sonst. Also die, die unsere 10 Minuten kennen und regelmäßig hören, die wissen natürlich, dass Christoph und ich da hin und wieder alleine aufnehmen, wenn der andere mal nicht kann. Hier im freien Feed sind wir ja normalerweise immer zu zweit oder sogar zu dritt, wenn Sebastian noch dabei ist. Aber aktuell mit den ganzen Feiertagen und sonstigen Verpflichtungen, die man so hat, ist das nicht so einfach, einen gemeinsamen Termin zu finden, und deshalb müsst ihr mich heute allein ertragen. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, ja, dann nehmt doch halt später auf, aber das ist ja hier eine World Junior Special Folge und die World Juniors haben ja schon begonnen. Heute Abend ist sogar schon das zweite Spiel der deutschen Mannschaft. Würden wir jetzt erst am Montag aufnehmen, wäre die Vorrunde ja schon fast vorbei, also machen wir das jetzt. Beginnen müssen wir natürlich erstmal grundsätzlich, also mal schnell die Basics. Wir reden über die 50. U20 WM, die es gibt. 10 Teams sind wie immer am Start. In jeder Gruppe gibt es 5. Die ersten 4 kommen ins Viertelfinale. Die letzten beiden müssen in die Abstiegsrunde. Gespielt wird übrigens in Minnesota, was erstmal jetzt wenig überrascht, weil ich meine, die U20 WM ist ständig in Nordamerika und Minnesota ist ja nicht umsonst der State of Hockey, wie er sich selbst nennt. In keiner anderen Region in den USA spielt Eishockey so eine große Rolle, und das eben nicht nur auf Profi-Ebene, sondern auch im College oder sogar bei Highschool-Spielen sind manchmal 10.000 Leute in der Halle. Das alles wird live im Fernsehen übertragen. Dazu natürlich die ganzen Seen, die im Winter noch zufrieren. Also Eishockey hat in Minnesota wirklich eine riesengroße Bedeutung. Und nicht umsonst gibt es auch keine andere Region aus den USA, die so viele NHL-Spieler hervorgebracht hat. Und auch bei den Frauen ist Minnesota natürlich nicht irgendetwas. Als die PWHL gegründet wurde, war Minnesota natürlich sofort dabei. Und die Frost haben ja auch die ersten beiden Titel gewonnen. Da ist es ja irgendwie ein bisschen komisch, dass die World Juniors so selten in Minnesota stattfinden. Zuletzt waren die nämlich vor 20 Jahren dort. Und wenn wir jetzt allein auf die Hauptstadt St. Paul gucken, wo dieses Jahr das Turnier stattfindet, da waren die World Juniors noch nie. Also irgendwie total strange. Jetzt sind sie aber dort, und das ist natürlich vor allem für das Team USA etwas Besonderes, weil es kommen auch diverse Spieler daher. Auch Trainer Bob Motzko trainiert zum Beispiel dort am College. Und die Story, die natürlich über allem schwebt: können die Amerikaner ihren dritten Titel in Folge holen? 2024 und 2025 haben sie die WM ja gewonnen, jeweils Gold gewonnen. Also zum allerersten Mal überhaupt haben sie zweimal in Folge gewonnen, und entsprechend könnten sie jetzt auch zum allerersten Mal überhaupt in ihrer Geschichte einen Titel-Hattrick schaffen. Das gab es übrigens zuletzt in den Nullerjahren. Damals hat Kanada sogar 4-mal gewonnen, aber seitdem muss man sagen, ist das Junioren-Eishockey doch relativ ausgeglichen. Es gibt dann immer mal wieder Teams, die mehr gewinnen als andere, das ist auch klar, aber es ist nicht so, als würde eine Nation da jetzt alles dominieren. In den vergangenen Jahren ging es meist so hin und her, also schon eher Kanada und USA, aber auch Finnland hat gewonnen, vor einigen Jahren auch nochmal die Schweden und die Russen. Gut, klar, die Russen sind natürlich wegen des Angriffskrieges auf die Ukraine weiter gesperrt, aber die Schweden zum Beispiel haben sehr lange nichts mehr gewonnen. Mal sehen, ob das dieses Jahr wieder anders ist, aber die große Frage lautet natürlich: können die Amerikaner den dritten Titel in Folge holen? Die Fachwelt ist da ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, denn der Kader wird deutlich schwächer eingeschätzt als in den Jahren zuvor. Also nicht nur, dass eben neuer Trainer da ist, ne? David Carl, der vorher zweimal den Titel gewonnen hat, ist jetzt nicht mehr dabei, aber auch von den Topspielern der beiden Vorjahre fehlen wirklich viele, also Augustin, Bouillon, Smith, Gauthier, Leonard, Perreault. Die sind alle nicht mehr dabei. Der Einzige, der so einen ganz großen, na sagen wir mal, zwei Leute haben echt noch einen großen Namen und werden da so als die Stars gesehen. Das ist einmal James Higgins, der ja schon in Boston spielt. Der hat ja im letzten Jahr in dieser Top-Reihe mit Leonard und Perreault gespielt, aber die existiert jetzt halt nicht mehr. Dafür gibt es neue Talente wie Max Plant. 30 Punkte in 20 Spielen. Der ist gerade Topscorer der kompletten College-Liga NCAA und spielt übrigens ebenfalls in der Region, nämlich bei Minnesota Duluth. Und der andere Mann, über den jetzt alle reden, ist Cole Hudson. Das ist der Bruder von Lane Hudson, und das sieht man auch. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Gesichtszüge oder generell die Größe. Er ist nämlich auch nicht der Größte, es ist auch seine Spielweise. Ne? Er ist so wendig, schnell, hat ein gutes Spielverständnis, dann diese schnellen Richtungswechsel, die sind wirklich ein Traum anzusehen. Oder andererseits sind die vielleicht auch eher ein Albtraum für die Gegner. Ich meine, die deutsche Mannschaft hat das heute Nacht erlebt. Da hat sie ja ihr erstes Spiel gehabt, 3-6 verloren gegen die Amerikaner. Und Hudson war da schon einer der Besten. Also gerade wenn er anfängt zu cyclen, also die ganze Mannschaft anfängt zu cyclen und er dreht dann seine Runden. Und wie gesagt, diese schnellen Richtungswechsel, dieses Hin und Her, diese schnellen Pässe, gutes Spielverständnis. Das kann man sich schon wirklich ansehen. Das war für die deutsche Mannschaft nicht so richtig geil. Und ich meine, Hudson war ja schon vergangene Saison der erste Verteidiger, der die interne Scorerliste der USA angeführt hat. Insgesamt war er dann Zweiter mit 8 Punkten nach 6 Spielen. Es ist also durchaus Talent da im US-Team, aber eben nicht mehr so viel wie zuletzt. Und das Größte größte Fragezeichen sind die Torhüter. So ein absoluter Topmann wie Trey Augustin, der scheint irgendwie dieses Jahr nicht dabei zu sein. Alle drei Torhüter, die dabei sind, sind neu. Das war ehrlich gesagt auch vergangene Nacht zu sehen. Also gut, ich fand jetzt nicht, dass die drei deutschen Tore großartige Torwartfehler waren. Aber die allerletzte Sicherheit hat Kalapai nicht ausgestrahlt. Ich fand eh irgendwie, dass das Spiel im zweiten Drittel aus USA-Sicht unnötig spannend war. Jetzt kann man auf der anderen Seite auch sagen, dass das zwischenzeitliche 3:0 im ersten Drittel etwas zu hoch war. Ich fand die Amerikaner da nicht wirklich drei Tore besser. Andererseits muss es im zweiten Drittel dann auch nicht mehr 4:3 stehen. Ne? Aber ich finde auf der anderen Seite, die Deutschen haben es gut gemacht und man darf ja nicht vergessen, für viele ist das natürlich was ganz Besonderes. Also für alle ist es was ganz Besonderes, für viele ist es was Besonderes, zum ersten Mal in Nordamerika zu spielen, vor allen Dingen in so einer großen Halle, das war ja in der NHL-Halle, der Wildwood, der gespielt vor 14.000 Fans, Live-Fernsehen, Riesenbohai. Das ist natürlich für manche, die sonst eher unterklassig spielen oder in Deutschland zweite Liga spielen, ist das ja nicht alltäglich, solche Abende zu erleben. Und auch dafür haben sie es gut gemacht. Auch der Einsatz, der hat gestimmt. Wobei, man muss sagen, der stimmt eigentlich immer bei der U20. Das ist ja das Schöne an diesem Turnier. Alle geben absolut Vollgas, sind total dabei. Aber weil sie natürlich noch nicht taktisch so weit sind, gibt es dann oft mal so ein paar Stellungsfehler oder falsche Entscheidungen und sowas. Und deswegen gibt es natürlich relativ viele Torchancen, weil schnell sind sie fast alle und technisch fein sind auch viele. Und wie gesagt, totaler Einsatz. Aber na, taktisch ist das nicht immer das Allerbeste. Deswegen gibt es halt relativ viele Chancen. Aber wie gesagt, das hat mir ganz gut gefallen, was die Deutschen gemacht haben. Vor allen Dingen Dustin Wilhoff, der ist richtig stark, wie der die beiden Tore von Simon Seidel und Lenny Boos vorbereitet hat. Das war schon wirklich vom Feinsten. Schöne Pässe, gut zu zögert, Gegner vorher ausgezockt, also richtig gut. Und ja, ich fand gerade nach diesem 3:4 durch Lenny Boos da im zweiten Drittel, hätte das Spiel sogar ein Stück weit kippen können, aber dann haben die Amerikaner nochmal richtig hochgeschaltet, eigentlich sogar zwei Gänge, und dann waren die Deutschen auch mal gedanklich zu langsam, muss man sagen. Ne? Also von den beiden her auch, weil diese schnellen Pässe, diese richtigen Positionswechsel, das Cycling-Game der USA, das hat die Deutschen dann teilweise schon überfordert. Dann waren sie mal wirklich eine Minute oder sogar zwei Minuten komplett hinten eingestürzt, und gerade im zweiten Drittel mit dem langen Wechsel hat das natürlich enorm weh. Und dann muss man sagen, kam auch ein bisschen Pech dazu. Also Leonard Nice hat ja einmal so seinen Torwartschläger verloren, hat dann noch einen vom Spieler bekommen, aber dann konnte er den letzten Schuss halt nicht mehr halten, obwohl er einige absolute Highlight-Paraden gemacht hat. Also die Reporter, also sei es jetzt bei Magenta oder sei es bei TSN oder sonstigen Sendern, die haben Nice schon sehr, sehr gelobt, weil er wirklich ein gutes Spiel gemacht hat. Dass die Deutschen 6 Tore kassiert haben, lag jetzt nicht wirklich an ihm. Er hat gut gehalten. Man muss sagen, hin und wieder hat er mal einen Rebound zu viel zugelassen. Aber grundsätzlich fand ich das echt in Ordnung. Ne? Problem ist nur, es sieht wirklich danach aus, was die Fachleute vorher gesagt haben. Die Offensive bei den Deutschen, also gerade für deutsche Verhältnisse, ist echt außergewöhnlich tief besetzt. Ne? Klar, Max Penkin fehlt, der hat sich ja leider verletzt. Aber Wilhoff, Lewandowski, Schäfer, Schneider, Boos, Kose, Seidel, Schwarz, Pool. Ich finde, das kann sich echt sehen lassen. Gerade für eine deutsche Mannschaft, die jetzt nicht die absoluten High-End-Talente hat, ist das schon echt eine enorme Tiefe. Das Problem ist eher die Defensive. Ja, auch da gibt es einen Carlos Händel. Starker Mann, hat auch gestern wirklich gut gespielt. Aber da fehlt es halt wirklich enorm an Tiefe. Im Tor sieht es wieder etwas besser aus. Ne? Nice habe ich gerade schon erwähnt, hat wirklich ein gutes Spiel gemacht. Und die Nummer 1 ist ja Linus Veillard, der in Kanada bei den Major Juniors spielt, in der WHL. Und der wird heute wahrscheinlich gegen die Slowakei starten, weil der natürlich eigentlich die Nummer 1 ist. So, da kommen wir doch direkt mal zum ersten Spiel. Das haben nämlich die Slowaken bestritten, also zum ersten Spiel des Turniers. Das war nämlich am gestrigen Nachmittag oder sagen wir mal für unsere Verhältnisse am frühen Abend. Schweden schlägt die Slowakei 3:2. Könnte man erstmal denken, oh, ist aber wenig. Wenn man sich das Spiel angesehen hat, hat man aber schon gesehen, dass die Schweden das hätten höher gewinnen können. Allein im ersten Drittel gab es schon diverse Großchancen, mehrere Alleingänge. Und was ich krass fand, waren immer diese weiten Pässe, die wirklich genau aufs Tape kamen und dann natürlich mit Tempo einer voll über außen durchgeschossen ist. Ja, auch schöne Tore haben sie gemacht. Anton Frondell mit einem schönen Direktschuss aus dem linken Bullikreis. Dann Viktor Eklund, auch ein sehr schönes Powerplay-Tor nach dem Pass von Frondell. Dann haben sie zwar bei 3-5 ein Tor kassiert, die Schweden. Dann machen sie eigentlich sogar das 3:1. Das wurde dann aberkannt, fand ich total strange. Das war für mich 0,0 Torwartbehinderung, aber gut, wurde dann so gepfiffen. Dann machen die Slowaken sogar den Ausgleich Mitte des letzten Drittels, aber 4 Minuten vor Ende. Ivar Stenberg kam dann mit dem entscheidenden Tor, also gewinnen die Schweden 3:2. Ja, das Ergebnis war knapp, aber die Schweden haben es im Endeffekt doch gewonnen und sie werden auch relativ hoch eingeschätzt. Es würde nicht viele Leute wundern, wenn die Gold holen, weil sie eben vor allem im Sturm diese drei absoluten Top-Talente haben. Anton Frondell, vergangene Saison Nummer 3 im Draft ausgewählt, Viktor Eklund, auch First-Rounder, und dann natürlich Ivar Stenberg, der eventuell ja sogar die Nummer 1 werden könnte im Draft 2026. Wenig überraschend haben auch genau die drei gestern die drei schwedischen Tore gemacht. Ne? Also Grundsätzlich ist natürlich nicht ganz neu, dass Schweden Top-Talente hat. Es kommen ja jedes Jahr neue raus, weil die dann gern auch schon mal mit 17, 18 oder 19 prominente Rollen in der ersten oder zweiten Liga in Schweden spielen. Aber trotzdem haben die Schweden seit mehr als 10 Jahren nicht Gold gewonnen. Man muss sagen, letztes Jahr waren sie trotzdem gut. Also sie sind ja auch ins Halbfinale gekommen, dort dann nach Verlängerung verloren. Das Spiel um Bronze auch nur nach Verlängerung verloren. Da wäre natürlich deutlich mehr drin gewesen, die Gold holen können. Aber sie haben es eben wieder nicht getan. Und mal sehen, ob sie dieses Jahr dran sind. Sie gelten neben den USA und Kanada als die absoluten Top-Favoriten. Da sind wir doch gleich beim letzten Spiel des gestrigen Abends. Also für uns war das tief in der Nacht. Kanada, Tschechien 7-5. Also ganz heißes Spiel und natürlich auch ein Rematch von dem, was es vergangenes Jahr im Viertelfinale gab, als die Tschechen die Kanadier rausgehauen haben mit dem Tor ganz kurz vor Schluss. Und man hat auf jeden Fall gesehen, dass das bei den Kanadiern noch nachhängt. Also wenn ihr euch die Szenen anschaut vor dem Spiel gestern Abend, schon beim Warmmachen provozieren die Kanadier, fahren da mal über die Mittellinie rüber, mal so in die tschechische Hälfte. Dann wird auch ein Spieler mal so aus Versehen so berührt beim Warmmachen und so. Also das war schon wirklich so, ja, dieses Mal nicht, dieses Mal sind wir wieder dran. Also die Kanadier, hast gesehen, die haben auf jeden Fall mit den Tschechen noch eine große Rechnung offen. Und so haben sie dann auch gespielt. Es gab direkt am Anfang diverse Chancen. Aber man muss sagen, die Kanadier konnten sich nicht absetzen. Sie haben mehrfach geführt, aber immer wieder haben die Tschechen ausgeglichen. Es stand auch 3-3 nach zwei Dritteln, später sogar 4-4. Und was mir überhaupt nicht gefallen hat bei den Kanadiern, war, wie sie das eigene Tor verteidigt haben. Also schaut euch nochmal die Tore an. Sowohl beim 1-1 als auch beim 2-2 steht niemand vor dem eigenen Tor. Der jeweilige Tscheche kann ganz easy einschießen. Dann haben wir die Tschechen sogar 3-2 geführt durch eine richtig schöne Kombination. Aber wie gesagt, am Ende sind die Kanadier dann doch noch davon gezogen. Es war zwar nochmal spannend, die Tschechen sind nochmal zurückgekommen, aber ich würde sagen, der Sieg geht trotzdem schon in Ordnung für die Kanadier. Und da sind wir auch gleich mal grundsätzlich bei den Kanadiern. Die haben natürlich wieder den allergrößten Druck, wie das halt immer so ist natürlich. In keinem Land spielen die World Juniors so eine große Rolle. Kein Land hat so oft gewonnen. Kein Land hat generell natürlich von sich so den Blick aufs Eishockey, dass man da immer auf allen Ebenen die Besten sein muss. Aber zuletzt absolute Enttäuschung. Zweimal im Viertelfinale ausgeschieden. 2025, ich habe es gerade schon erwähnt, an den Tschechen gescheitert. Ganz spätes Tor in der letzten Minute. Und sie hatten ja vorher im Turnier, also die Kanadier, schon gegen Lettland verloren. Das war ja auch historisch und dann kam zu allem Überfluss noch dazu, dass sich in dem Spiel Matthew Schaefer das Schlüsselbein gebrochen hat und dann ausgefallen ist. Ich meine, daran lag es jetzt nicht allein. Kanada hat vor allen Dingen zu wenig Tore geschossen. Im gesamten Turnier waren es nur 13. Weniger waren es noch nie für eine kanadische Mannschaft bei einer U20-WM. Das hat natürlich die Leute wirklich zum Nachdenken gebracht. Jetzt war der Start natürlich schon sehr verheißungsvoll. Es waren ja schon 7 Tore jetzt gegen Tschechien. Also mehr als die Hälfte haben sie schon geschafft. Ich gehe davon aus, dass die kanadische Mannschaft dieses Jahr deutlich mehr Tore als 13 schießen wird. Aber trotzdem, im Sommer war halt die Laune noch eine andere oder generell das Jahr über. Und dann sind auch ein paar Veränderungen passiert, im Verband vor allen Dingen. In Alan Miller ist erstmals ein fester General Manager für die U20 eingestellt worden. Dazu haben sie das Camp komplett umgestellt. Vergangene Saison oder bis vergangenes Jahr war das immer noch so, dass das nur 4 Tage dauerte und es waren sehr, sehr viele Spieler eingeladen. Das war eher so ein Auswahlcamp und jetzt hat man es eher als Trainingscamp definiert. Es waren deutlich weniger Spieler da, also es war schon relativ klar, wer dann im Endeffekt mit zum Turnier kommt und das Camp hat auch 11 Tage gedauert, also eine ganz andere Möglichkeit der Vorbereitung und ich meine, grundsätzlich ist das Gejammer ja eh ein bisschen absurd, weil Kanada eben so unglaublich viele Top-Talente hat, egal ob sie zweimal irgendwie im Viertelfinale ausscheiden. Sie sind ja trotzdem wahrscheinlich die größte Eishockey-Nation nach wie vor. Und es ist ja bei Kanada schon so, dass da so viele Spieler im jungen Alter schon so gut sind, dass sie auch gar nicht mehr zu U20-WM können. Also auch dieses Jahr haben wir das ja, ne? Macklin Celebrini, Matthew Schaefer könnten beide noch spielen, aber weil die schon so stark sind in der NHL und da so wichtig sind für ihre Teams, werden sie halt nicht freigegeben. Noch etwas anderes ist aber auffällig dieses Jahr, es gibt deutlich mehr College-Spieler, wir hatten schon drüber gesprochen, die Regel im College, dass man da jetzt Geld verdienen darf, dass da auch Spieler spielen dürfen, die vorher schon unter professionellen Bedingungen gespielt haben. Die dürfen jetzt trotzdem kommen. Also sind relativ viele Spieler aus Kanada jetzt ins College-System gewechselt, weil sie eben nicht mehr nur gegen 18-, 19-Jährige spielen wollen, sondern dann auch schon gegen Spieler, die teilweise 24 sind. Das bringt ihnen natürlich mehr. Deswegen sind die jetzt natürlich auch gewohnt, gegen Ältere zu spielen und haben jetzt das Gleiche, was die vielen Amerikaner, Schweden, Finnen schon vorher hatten, die entweder auch im College gespielt haben oder daheim in ihren Profiligen. Das ist natürlich natürlich für Kanada immer so ein kleiner Nachteil gewesen. Den haben sie natürlich jetzt versucht wegzuwischen, dadurch, dass viele Spieler, das heißt versucht, das ist einfach so eine Entwicklung gewesen, dass viele Spieler ans College gegangen sind. Gucken wir mal kurz auf den Trainer, das ist nämlich Dale Hunter, der ist wieder hinter der Bank, ein absoluter Experte für College-Eishockey oder nicht College-Eishockey, für Junioren-Eishockey, Nachwuchs-Eishockey. Den dritten Mal jetzt den Memorial Cup gewonnen und er hat 2020 auch mit Kanada schon mal U20 Gold geholt. Also das ist auf jeden Fall ein Mann, der weiß, wie es geht. Und jetzt gucken wir mal auf Spieler. Ganz wichtig, Porter Matone, der war nämlich 2025 nicht dabei, ein klassischer Power Forward, richtig stark, bildet jetzt eine Reihe mit Michael Mieser und Ty Gilla und dazu kommen noch diverse andere Stürmer dazu, wie Michael Haig zum Beispiel. Gucken wir schnell auf die Abwehr und die ist fast komplett neu, aber auch da sind richtig starke Jungs bei, die alle die Füße bewegen können, die alle den Puck bewegen können. Zane Perrick, Ethan McKenzie, Cameron Reed, Carsten Carrolls, also sind wirklich schon echt ordentliche Leute bei, die wir in den nächsten Jahren alle in der NHL wahrscheinlich sehen werden und nicht selten wahrscheinlich in prominenten Rollen. Torhüter, das ist natürlich in Kanada immer so ein Thema, gerade natürlich, wenn wir auf Olympia gucken oder auf die letzten großen Turniere, die es so gab. Ne? Also während bei den Stürmern und Verteidigern es wenig Fragezeichen gibt, ist im Tor immer das große Problem. Jetzt gibt es allerdings ein Riesentalent. Carter George gilt für viele sogar als größtes Torwarttalent des Turniers. Mal sehen, was er so reißen kann. Gestern Nacht hat er 5 Dinger kassiert, aber ja, richtige Fehler, finde ich, waren da jetzt auch nicht bei. Und ja, Leute, jetzt reden wir auch endlich über Gavin McKenna, den größten Namen bei der diesjährigen WM. Ob er wirklich jetzt der neue Crosby McDavid bedarf ist, das warten wir jetzt erstmal ab. Aber natürlich, das ist ein außergewöhnliches Talent. Letzte Saison 129 Punkte in 56 Spielen in der Juniorenliga. Dazu nochmal 38 in 16 Playoff-Spielen. Also absolut überragend. Und da war der Mann ja noch 16 und 17 Jahre alt. Aber er hat jetzt gesagt, er wollte andere Voraussetzungen. Und natürlich will er auch Geld verdienen. Und das geht er jetzt im College schon ganz anständig. Da kommt er allerdings noch nicht ganz so in Tritt. Ich meine, wir müssen das alles ein bisschen relativieren. Er hat trotzdem 18 Punkte in 16 Spielen gemacht und ist ja jetzt kürzlich erst 18 geworden. Also es ist natürlich trotzdem nicht so, als würde er eine Vollkatastrophensaison spielen. Aber es ist aktuell noch nicht so, dass er das College-Total dominieren würde, wie das viele erwartet hatten, nachdem er ja daheim in Kanada alles kaputtgeschossen hat. Gucken wir mal auf seine Leistung bei den World Juniors. Auch da war er vergangenes Jahr schon dabei. Und da hat er gleich im ersten Spiel das allererste Tor für die Kanadier gemacht. Alle dachten, wow, da kommt der Nächste. Ne? Im Vorjahr Bedard, jetzt kommt halt McKenna, das ist es. Aber danach kam überhaupt nichts mehr. Es war sein einziger Punkt im kompletten Turnier und deswegen ist auch er natürlich unter Druck. Also grundsätzlich sind die Kanadier unter Druck, weil sie halt endlich mal wieder gewinnen müssen. Dann natürlich McKenna, weil er im College nicht ganz so doll spielt, wie alle erwarten und natürlich manche Leute schon sagen, oh, ist Stenbeck nicht vielleicht der Nummer 1 Pick? Da gucken jetzt alle hin, wie macht sich Stenbeck bei den Schweden, wie macht sich McKenna bei den Kanadiern, aber auch für ihn persönlich, weil er halt letztes Jahr wirklich keine guten World Juniors gespielt hat. Dann schauen wir mal auf den Gegner von gestern, das waren ja die Tschechen. Die galten ja so ein bisschen als zurückgefallen, wenn wir das so mit früheren Generationen vergleichen, aber aktuell sind die richtig gut da. 3 Medaillen in Folge gewonnen, ist die beste Phase des tschechischen Junioren-Eishockeys seit 25 Jahren, seit sie 2000 und 2001 Gold gewonnen haben. Problem ist natürlich, auch da sind jetzt wieder viele nicht dabei, die in den letzten Jahren die Medaillen gewonnen haben. Größter Name, der einem einfällt, ist Jiří Kulich. Der ist halt nicht mehr dabei, aber es gibt natürlich noch andere Leute, auf die man achten sollte. So ein Adam Benak zum Beispiel, einer der Topscorer der OHL dieses Jahr, hat auch gestern direkt 2 Punkte gemacht. Das ist schon ein richtig guter Stürmer. Und generell gibt es viele, die sagen, die Tschechen hätten eigentlich einen noch stärkeren Kader als in den vergangenen Jahren und sind auf jeden Fall wieder ein ganz heißer Medaillenkandidat. Und was auffällt, das sind ziemliche Kanten. Also ich weiß nicht, was da in Tschechien im Trinkwasser ist, aber das sind richtige Mutanten teilweise. Also Radi Mirka, Adam Jecho, Vardav Nestrasil, Stefan Hoch, Maximilian Kuran, also ich habe bei TSN einen Artikel darüber gelesen und da stand der schöne Satz wie, Gegner müssen durch einen Wald aus tschechischen Spielern durch, wenn sie zum Tor wollen. Und ich glaube, so ist das auch. Die Tschechen sind wirklich groß und schwer und hart, aber sie können trotzdem auch zocken und der große Vorteil ist, sehr, sehr viele von ihnen spielen schon in Nordamerika, sei es in den Major Juniors oder am College. Großes Fragezeichen ist allerdings im Tor, weil der Top-Torwart Jakub Milota, der fehlt verletzt, hatte eine Gehirnerschütterung vor ein paar Wochen, Monaten und der ist nicht recht fit geworden. Was haben wir denn sonst noch so für Teams? Natürlich, die Finnen sind immer ein Thema. Auch über die wurde ja gesagt, die hätten ein bisschen nachgelassen. Wenn wir das vergleichen mit so vor so 7, 8, 9 Jahren, da haben sie ja 3-mal den Titel gewonnen und galten so als das ganz heiße Zeug, gerade im internationalen Eishockey. Zuletzt haben sie ein bisschen nachgelassen, aber man darf natürlich die Finnen nie unterschätzen, weil selbst wenn sie vielleicht nicht mehr so die absoluten Einzelkönner haben, sie sind halt immer dermaßen stark als Mannschaft. Jeder stellt sich wirklich in Dienst der Mannschaft, jeder hält sich diszipliniert an seine Rolle und dann kannst kannst du in einem einzelnen K.O.-Spiel was reißen. Und das haben die Finnen letztes Jahr zweimal gemacht. Sie sind ja sogar ins Endspiel gekommen und dort noch in die Verlängerung. Also theoretisch hätten die Finnen letztes Jahr mit einem Schuss mehr Gold holen können. Aber sie haben die Verlängerung verloren, haben zumindest Silber geholt. Und von dieser Mannschaft sind noch 13 Spieler wieder dabei. Absolut größter Name ist Petteri Rimpinen. Der war letztes Jahr der überragende Torwart des Turniers. Der ist auch dieses Jahr wieder dabei. Und auf den setzen die Finnen natürlich, ne, weil ist jetzt auch kein Riesengeheimnis, dass ein guter Torwart auch mal ein Spiel klauen kann. Bitter allerdings, Konsta Hellenius nicht dabei, der wurde nicht freigegeben von Buffalo. Das tut echt weh, weil das ist so das größte Sturmtalent, das die Finnen in dem Jahrgang haben. Aber es gibt noch andere gute Leute, ne? Emil Hemming wird genannt, Aaron Kiviahu und Atos Koivu. Also bei den Finnen, wie gesagt, sind immer gute Leute dabei, aber besonders beeindruckend ist natürlich das Kollektiv. Das war auch gestern wieder zu sehen. Zum Auftakt gab es ja ein 6:2 gegen die Dänen und da gab es mal direkt 12 verschiedene Leute, die mindestens einen Punkt gemacht haben und generell sah das schon sehr souverän aus. Erste Drittel Torschussverhältnis 20:2, dann 8:4 und nochmal 15:4 insgesamt. Also 43:10 Schüsse. Ehrlich gesagt wahrscheinlich nicht das, was sich der Top-Torwart Rimpinen vorgestellt hat, bei 10 Schüssen 2 Tore zu kassieren. Aber gut, am Sieg hat es jetzt nichts geändert, denn ja, gab auch diverse Leute, die da vorne aufgedreht haben. Und ja, mit den Finnen ist auf jeden Fall wieder zu rechnen. Dann gucken wir nochmal auf die Schweiz. Die interessiert uns ja auch immer besonders, ne? Die hat jetzt auch nicht mehr so richtig viel gerissen in den vergangenen Jahren. Da ging es eigentlich meistens gegen den Abstieg. Das wird wahrscheinlich auch dieses Jahr sein, aber sie haben trotzdem natürlich eine große Chance, ins Viertelfinale einzuziehen. Sind ja in einer Gruppe mit der Slowakei und Deutschland. Also diese drei Teams werden sich um die Plätze 3, 4 und 5 streiten. Und es gibt durchaus ein paar Leute, die sagen, die Schweiz hätten die beste Chance, weil sie haben eigentlich das beste Team der letzten Jahre dabei. 10 Spieler sind noch dabei, dazu noch neue und besonders auffällig oder auf wen wir besonders achten, ist natürlich Jona Neuenschwander, 16 Jahre alt. Wir haben in 10 Minuten schon über ihn gesprochen, der ja schon bei den Profis in der Schweiz spielt und parallel in der U21 einen Punkt pro Spiel gemacht hat. Und dann gibt es auch andere Leute, zum Beispiel Leon Mugli, Verteidiger, der schon gedraftet wurde, jetzt schon in der AHL spielt. Einige und gar nicht so wenige spielen auch in Schweden und Finnland. Das macht natürlich auch nochmal was mit einer Mannschaft, dass man da andere Einflüsse hat. Und im Tor gibt es auch einen guten Mann, Christian Kirsch, der spielt nämlich schon in der OHL. Also mit den Schweizern ist auf jeden Fall zu rechnen. Wir sind natürlich alle besonders gespannt auf das Spiel dann gegen Deutschland. So, das war dann unser kurzer Überblick zur U20-Weltmeisterschaft, natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Ja, wir haben jetzt über die Großen, über USA, Kanada, Schweden, Finnland, Tschechien ein bisschen mehr gesprochen, dann natürlich über die deutsche Mannschaft, ein bisschen über die Schweiz, aber es gäbe ja auch noch die Slowakei, Lettland, Dänemark, über die habe ich jetzt hier so gut wie gar nichts erzählt, aber das Turnier hat ja auch gerade erst begonnen und wir reden noch in den nächsten Tagen noch genug über Eishockey, da kommen die vielleicht dann auch mal vor. Für heute war es das aber. Viel Spaß heute Abend dann bei den Spielen, also Deutschland spielt ja gegen die Slowakei um 20 Uhr, könnt ihr ja alles bei Magenta gucken, selbst wenn ihr da keinen Account habt, könnt ihr einfach kostenlos gucken und morgen sind ja dann auch schon wieder die Ligen. Uns hört ihr dann am Montag wieder mit den Tops und Flops des Wochenendes. Und da werden wir natürlich auch nochmal gesondert auf die U20-WM eingehen. Bis dahin sage ich, macht es gut. Tschö.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.